herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
Waltraud Bischek
und Saskia Franz. Wie ihr ja schon wisst, ich bin seit 10 Jahren Kindergartenleitung hier bei uns im Kindergarten in Benningen und meine Gesprächspartnerin an meiner Seite ist Waltraud Bischek. Waltraud, erzähl doch mal was über dich.
Naja, meine Ausbildung liegt schon ziemlich lange zurück. Meine schulische Ausbildung ging von 1973 bis 1975. Ein Jahr vorher habe ich mein Vorpraktikum im Kinderheim gemacht, hier in Ludwigsburg-Hoheneck. 2 Jahre war ich dann mit der schulischen Ausbildung in Karlsruhe in einem katholischen Seminar. Und mein Anerkennungsjahr habe ich dann von 1975 bis 1976 im Kindergarten in Marbach gemacht. Ich hatte damals also schon denselben Träger wie jetzt auch wieder.
Ja, im Kinderhaus St. Hildegard. Früher hieß es Kindergarten St. Hildegard und heute heißt es Kinderhaus St. Hildegard. Und unser Träger hat 2 Einrichtungen hier, unseren Kindergarten St. Franziskus und in Marbach das Kinderhaus St. Hildegard. Und das ist ja eigentlich ganz lustig, dass es sich da schon in das Kinderhaus geführt hat. Ja. Und du hast gesagt, du hast auch ganz spannende Erfahrungen gesammelt.
Ja, ich habe damals meine Jahresarbeit fürs Kolloquium gemacht und zwar zum Thema musikalische Früherziehung. Und da muss ich ein bisschen zurückgehen. Man hat damals, als ich fertig war mit der Ausbildung, hatten wir schon die APO-Zeit hinter uns und man hat schon experimentiert mit verschiedenen Erziehungsstilen und man kam auf die Idee, dass Kinder im Kindergarten tatsächlich gefördert werden. Und zwar hauptsächlich wichtig waren die 5- bis 6-Jährigen. Und die Kinder drunter waren nicht ganz so wichtig, da fand scheinbar keine Förderung statt, aber bei den 5- bis 6-Jährigen. Und ich wollte jetzt musikalische Früherziehung machen und wollte mit den Kleinen anfangen, das heißt, so wollte ich mit den Älteren anfangen. Und dann kriege ich doch tatsächlich zu hören von den Kindern, das ist Babysache. 5- bis 6-jährige Kinder singen nicht mehr, das ist Babysache. Ich habe wirklich zu tun gehabt, bis die 5- bis 6-Jährigen bereit waren, mit mir zu singen oder auf Instrumente zu bedienen. Da habe ich also an einem Eck angefangen, wo ich nicht damit gerechnet habe.
Das ist lustig, dann machen wir ja vor unserer Teamsitzung immer Babysachen, weil wir singen ganz gerne, um unsere Teamsitzung zu eröffnen.
Ja, und es war auch damals so, die städtischen Kindergärten von Marbach, die hatten einen gemeinsamen Rahmenplan und der hing scheinbar auch auf dem Bürgermeisteramt, sodass der Bürgermeister immer gucken konnte, heute ist Dienstag, Vormittag um 10, was machen die jetzt in den Kindergärten? Unser Kindergarten war daran nicht beteiligt, aber das hat gezeigt, wie wichtig einem die 5- bis 6-Jährigen waren, dass man die auf die Schule vorbereitet hat.
Wie hat man das konkreter gemacht damals?
Im Grunde nicht anders als mit den anderen Kindern auch. Man hat mit denen gebastelt, man hat Sportunterricht gemacht, man hat Bilderbücher angeguckt und alles, was man heute auch macht, aber immer mit diesem Fokus, das brauchen die für die Schule und es ist wichtig für die Schule. Dass die Kinder vorher schon viel lernen, hat man einfach unter den Tisch fallen lassen. Alles, was die bis zum 5. Lebensjahr sie erworben haben, das war selbstverständlich oder was weiß ich was. Und für die 5- bis 6-Jährigen, da waren wir dann hauptsächlich da.
Ich kann mich da auch ganz gut dran erinnern, auch wie meine Kindergartenzeit damals angefangen hat. Es war halt 1. September und plötzlich waren alle Kinder da und die Eltern auch gleich wieder weg, oder? Hast du es auch noch so in Erinnerung?
Es war ganz furchtbar. Das war wirklich ganz fürchterlich. Also in Marbach kann ich mich nimmer dran erinnern, aber als ich dann in Sersheim angefangen habe, da ist der Kindergarten frisch gebaut worden, war natürlich zeitlich nicht fertig. Und dann habe ich im Gemeindesaal angefangen. Ein Riesenraum, in dem standen 2 Kindergartentische, 8 Stühle und gebrauchtes Spielmaterial, nicht allzu viel. Das war der 1. September war damals ein Mittwoch. Ich habe nur den Dienstagnachmittag freigekriegt zum Umziehen. Ich habe die Räumlichkeiten nicht gekannt, ich habe niemanden gekannt. Und dann stehe ich also an dem 1. September in diesem großen Raum und es kommen lauter Mütter mit 3-jährigen Kindern. Ich hatte nur eine Liste, die Kinder haben geheult, die Mütter haben mich nicht gekannt, es war nur Chaos. Dann hätte eigentlich am 1. September meine FSJlerin anfangen sollen, aber die hat mittwochs immer Schule gehabt. Die war also auch nicht da. Es war sowas von furchtbar, so würde ich nie wieder eine Eingewöhnung machen.
Und gab es da schon FSJ oder war es eine Schulpraktikantin?
Eine Vorpraktikantin war es. Die ist im Sommer mit der Realschule fertig geworden, war 16 Jahre alt und hat im September dann bei mir angefangen. Also da war auch nicht arg viel an Wissen, was im Erwachsenenleben so wichtig ist. Die kam aus der Schule.
Ja, also ganz jung und ganz frisch im Berufsleben dann eben auch. Ich kann mich noch an einen Punkt erinnern, den meine Mutter damals tatsächlich auch eingefordert hat im Kindergarten. Ich bin 76 in den Kindergarten gekommen oder 77. Und da war dann diese große Zeit an der Vorschulpädagogik schon wieder am Abklingen. Also bis kurz davor war es noch gang und gäbe, dass man so viele Vorschulprogramme gemacht hat für die Kinder. Und dann ab der Zeit von meinem Jahrgang haben sie es dann aufgehört plötzlich. Weißt du noch, woran es lag oder wie da die Wende kam?
Nee, weiß ich nicht. Und ich war auch in Marbach überrascht, weil meine Ausbildung lief gar nicht so. Meine Ausbildung lief wirklich von den ganz Kleinen und es hat auch immer geheißen, Kinder lernen ganzheitlich. Und dass nur das Alter von 5 bis 6 wichtig ist, das hat mich wirklich überrascht. Ich war da gar nicht drauf vorbereitet von meiner Ausbildung her. Deswegen habe ich das dann, nachdem ich in Marbach fertig war, auch nicht übernommen.
Mhm. Sondern von Anfang an. Und
ja, ich meine, die Gruppenstärke war etwas größer. Ganz am Anfang waren es 30 Kinder, dann ist man aber ziemlich bald auf 28 runtergegangen mit Option bis 30. Und ich hatte immer noch eine zweite Kraft dabei. Also die ersten 3 Jahre waren es Vorpraktikantinnen und dann waren es 2 Frauen, die sich abgewechselt haben, jede 50%. Die eine kam vormittags und die andere nachmittags, aber es waren ungelernte Kräfte.
Da durfte man ja noch als Mutter oder fachfremd quasi dann mit 50% als Zweitkraft arbeiten.
Ja. Aber wir waren immer zu zweit in der Gruppe, also alleine war nicht Standard, sondern immer so anderthalb Kräfte. Ja. Allerdings, als unser Sohn 1987 zur Welt kam, war es noch nicht erlaubt, dass ich als Gruppenleiterin Teilzeit hätte arbeiten dürfen.
Echt?
Nein, ich musste deswegen aufhören.
Okay, also Gruppenleitung konnte man nur 100% machen und sonst hätte man als Helferin arbeiten können.
Ja.
Ist auch interessant, gell? Ja, aber die Rolle der Frau und die Kombination Familie und Beruf, die hat sich ja auch einfach noch nicht so lange etabliert.
Ja, also da habe ich schon auch ab und zu mal unschöne Bemerkungen zu hören gekriegt, als ich dann berufstätig war und unsere Älteste war bei der Tagesmutter. Das ist dann auch wirklich geheißen hat, also Frau Bischek, Sie wüssten doch, als Erzieherin wissen Sie doch, dass die ersten 3 Lebensjahre für Ihr Kind besonders wichtig sind.
Wie schnell bist du dann wieder aus der Elternzeit zurückgekommen oder wie alt war
Also bei der Ältesten nach einem halben Jahr, mehr hat es nicht gegeben. Und da war ich schon eine von den Ersten. Ich glaube, dass man ein halbes Jahr daheim bleiben konnte, das war gerade im 2. Jahr. Und vorher waren es nur 8 Wochen nach der Geburt. Mhm. Und dann hat man wieder angefangen oder halt aufgehört. Und ich durfte dann schon ein halbes Jahr nach der Geburt daheim bleiben, aber dann war halt Ausschluss.
Wahnsinn. Wenn man sich das heute vorstellt, zum Glück sind da die Rechte der Frauen einfach besser geworden. Und Männer im Beruf waren ja damals sowieso nicht denkbar.
Komischerweise schon. Und zwar die Schule, in der ich geschafft habe, die hieß vorher Kindergärtnerinnen-Seminar. Und die haben sie ein Jahr vorher umgetauft in Fachschule für Sozialpädagogik, weil sie wollten, dass auch Männer sich dafür angesprochen fühlen. Mhm. 1975. Aber es waren in meinem Beruf, ich habe hier erst das erste Mal Männer kennengelernt, vorher gab es keine. Wobei ich gehört habe, dass es in Berlin wohl etwas früher der Fall gewesen ist. Die Berliner waren ja auch gerade im Anschluss an die 68er-Jahrgänge, also die Jahre, waren die experimentierfreudiger mit ihren Kinderläden, die dann auch nicht ganz so funktioniert haben. Und die hatten aber schon Männer. Aber das hier in Baden-Württemberg war es noch nicht so verbreitet.
Ja, und auch nicht so angesehen.
Ja, ich glaube, das war der Hauptgrund.
Dass nicht so angesehen war.
Ja. Also Kindergarten war schon so etwas, oder Erzieherin, man ist so eine Kindergartentante, die mit den Kindern halt den ganzen Tag spielt.
Und von den Rahmenbedingungen, von den Arbeitsbedingungen als Erzieherin, findest du, es hat sich zum Positiven verändert oder eher nicht?
Also von den äußeren Rahmen, die Wertschätzung ist eine andere, das auf alle Fälle. Also ich bin damals aus der Schule gekommen und dann hat man gedacht, man ist jetzt genauso wichtig wie Bürgermeister und die Honoration des Dorfes. Und ich dann ziemlich schnell auf dem Boot der Tatsachen gelandet, dass man da gar nicht so hoch angesehen ist. Ich denke, inzwischen ist es anders, das Berufsbild. Überhaupt seit jetzt die Erzieherinnen überall fehlen, merkt man, dass man wichtig ist.
Und wir haben vorher kurz drüber gesprochen, du hattest ja schon von Beginn an quasi auch eine 40-Stunden-Woche.
Ja.
Und magst du es nochmal kurz erzählen, wie der Pfarrer das gesagt hat?
Ja, also wir hatten 10 Stunden Vorbereitungszeit und der Pfarrer hat es ab und zu dann einmal so betont. Er hat gesagt, sie werden ja 40 Stunden bezahlt und sind aber nur 30 Stunden bei den Kindern. Wobei er doch auch regelmäßig zu unseren Teamsitzungen gekommen ist und von daher schon wusste, dass man außerhalb der Öffnungszeiten auch noch was macht. Mhm. Und Feste und Veranstaltungen, die waren samstags oder sonntags und da gab es dann aber keinen Ersatztag dafür frei.
Sondern das war ehrenamtliche Leistung.
Das hat man halt unter diesen Vorbereitungszeiten mit abgerechnet.
Ah, okay.
Also wenn ich sonntags das Sommerfest gehabt habe, habe ich am Montag trotzdem weitergemacht.
Aber hast dann dich vielleicht Montagnachmittag nicht verpflichtet gefühlt, dich nach dem Kinderdienst nochmal hinzusetzen und was vorzubereiten?
Meistens war es nachbereiten, damit ich eine ganze Menge aufräume.
Ja, was ein Fest halt so mit sich bringt.
Ja, ja.
Ja, und wie geht's dir jetzt damit, dass es eigentlich geregelter ist? Also wir bei uns im Haus haben ja die volle Arbeitszeit im Haus.
Das ist mir persönlich wesentlich lieber, weil ich tue mir schwer, daheim dann noch mal hinzusitzen und was für den Kindergarten vorzubereiten. Wenn ich jetzt nicht gerade ein Lied erarbeiten will, das mache ich nicht gerne hier, aber solche Sachen. Aber vorher war es wirklich so im Kindergarten, es gab diese ganzen technischen Dinge nicht. Ich habe daheim dann mit meiner Schreibmaschine, man hat damals einen Rahmenplan erstellt und hat sich überlegt, welches Thema passt jetzt gerade für die Kinder oder auch vom Jahreskreis her und hat dann rausgesucht, gibt es zu diesem Thema Fingerspiele, Lieder, Bastelangebote, gibt es was in der Nähe zum Angucken, kann man es ins Turnen mit einbeziehen, so wie das jetzt heutzutage auch ist mit diesen Bildungsfeldern. Und das habe ich dann alles daheim geschrieben auf Matrize, bin dann mit dieser Matrize ins Fahrbüro und habe es dann dort noch einmal abziehen lassen, weil es zum Teil auch die Eltern gekriegt haben. Oder man hat es dann ausgehängt vor der Gruppenzimmertür, wo dann die Eltern wussten, was geplant war. Aber es war nie der Anspruch, dass man wirklich alles auch abarbeitet, sondern das ist so mehr eine Stoffsammlung gewesen.
Was alles möglich wäre zu dem Thema.
Ja, ja.
Und die Themen habt ihr vorgegeben oder die Kinder ausgesucht?
Nee, die haben schon wir vorgegeben. Also ich sage, man hat sich an der Jahreszeit orientiert, weil ich meistens in katholischen Kindergärten auch geschafft habe. Also ist es im Herbst dann losgegangen mit Erntedank. Und die anderen Themen, wo dann von der Religion her nichts vorgesehen war, hat man dann überlegt, was passt jetzt gerade.
Mhm.
Ja, wo stehen die Kinder, was würde sie vielleicht interessieren, was passt jetzt gerade.
Und welche Inhalte passen dann dazu? Ich glaube, Hauswirtschaft hat auch nochmal einen höheren Stellenwert damals noch gespielt als heute, oder dass es noch ein hauswirtschaftliches Angebot auch dazu gab, oder kam das erst später?
Das kam erst später. Kocht haben wir mit den Kindern weniger. Wir haben Plätzle backen, ja, in der Weihnachtszeit. Und gut, ich hatte eine Kollegin, die hatte eine Friteuse und die hat dann in der Faschingszeit Faschingsküchle gemacht. Aber das ist nichts, wo Kinder mitmachen können.
Die hat es halt für die Kinder dann gemacht.
Die hat es für die Kinder gemacht, ja. Aber sonst, dass wir regelmäßig irgendwas kocht oder backen hätten, nur in der Weihnachtszeit haben wir backen mit den Kindern. Aber sonst kann ich mich da jetzt kaum dran erinnern.
Und hast du das Gefühl, du hast auf deiner Fachschule noch andere Inhalte gelernt, als die Auszubildenden heute lernen?
Es ist vielleicht nicht ganz gerecht, aber ich habe manches Mal den Eindruck, ich bin gründlicher ausgebildet worden.
Woran machst du das fest oder was gibt dir das Gefühl?
Also es ist zum einen schon mal das, was als Jahresarbeit bei den Schülern heutzutage bezeichnet wird. Es geht für maximal 4 Wochen. Das ist für mich keine Jahresarbeit und ich denke, da hat man auch nicht genügend Zeit, um tief in ein Thema einzusteigen.
Aber davon ist man ja eigentlich ganz weggekommen, dass man so ein Jahresthema, also dass man jetzt ein Jahr sagt, man beschäftigt sich jetzt ein Jahr mit dem Thema Zirkus im Kindergarten. Das wäre ja früher schon möglich gewesen.
Das war jetzt mein Thema, das ich für die Schule habe vorbereiten müssen. Und das ist ja dann noch nebenher gelaufen, neben den anderen Sachen allen. Gut, ich habe damals in der Schule, ich war im Wohnheim und da gab es für uns immer wieder mal abends so Angebote. Wir haben dann zum Beispiel die ganzen Faltgänge haben wir in so einem Abend angeboten, haben wir alle gelernt, was die externen Schülerinnen nicht gekriegt haben. Da haben die sich immer wieder mal beschwert drüber. Aber alles, was ich übers Falten weiß, habe ich in so Abendfortbildungen machen können.
Das heißt, ihr habt dann wie, heute würde man sagen, Origami gemacht, oder?
Also gut, so solche Geschichten mit dem kleinen Quadrat. Wie entsteht aus einem Papier ein Hut, ein Stift, ein Dampfer und solche Sachen?
Ja, es fängt ja, glaube ich, als erstes an mit dem Buch.
Genau, und dann halt auch, worauf man Wert legt, so von der Sprache, also vom Körper wegfalten, Seite auf Seite, dass man das richtig benennt, dass es Ecke heißt, dass es drehen ist und es ist wenden, dass man immer die gleichen Begriffe nimmt.
Und den Falz und wie man ordentlichen Falz macht, dass der mit der Daumenkante am besten gezogen
wird. Ja, dass es dann leichter ist, als wenn man mit der flachen Hand so drüber streicht, ja. Und das war also, und so manche andere Technik, Makramee zum Beispiel, habe ich auch so nebenher dann gelernt. Wobei Makramee-Knüpfen nichts für Kindergartenkinder ist.
Ja, wir haben das, glaube ich, in der Grundschule habe ich Makramee geknüpft mal.
Ja, und ist inzwischen auch out.
Ja.
Kein Mensch macht das mehr.
Aber es gibt ja immer wieder so Sachen, ja, die dann halt besonders in sind. Das, ich glaube, Makramee wäre jetzt zu vergleichen mit den Loombändern. Da gibt es ja jetzt so Armbänder, die man sich dann da knüpft. Ja, die dann halt auch immer mal wieder modern sind oder eben nicht. Wenn du jetzt an die Ausbildung denkst, also du bildest ja hier auch aus, seit Jahren bist du auch Anleiterin. Was ist dir denn wichtig, was du deinen Auszubildenden mit auf den Weg gibst?
Mir ist wichtig, dass sie sich selber reflektieren. Weil wenn mal was nicht gut funktioniert hat, liegt es nicht unbedingt an die Kinder, sondern es liegt oft daran, dass man selber das schlecht vorbereitet hat, schlecht durchdacht oder einfach mal auch keinen besonders guten Tag hat. Also es liegt seltener an die Kinder. Oder es ist halt einfach ein Thema, das die Kinder nicht interessiert und dann liegt es aber wirklich auch an einem selber. Und das ist mir wichtig, dass sie sich da nicht vergessen. Und die bequeme Antwort ist dann immer, die haben heute nicht aufgepasst, die waren unruhig. Aber warum waren sie unruhig?
Wie hätte ich es interessanter machen können? Ja. Wäre ja dann die andere Frage, wie hätte ich es so interessant machen können, dass die Kinder Lust drauf gekriegt hätten?
Ja, und das ist mir eigentlich wichtig, dass sie sich da immer wieder mal selber reflektieren und in Frage stellen.
Ja, da sage ich ja den Auszubildenden immer, das ist wie ein Aufsatz schreiben. Ich finde, wir haben in der Grundschule so eingebläut bekommen, wie man einen Aufsatz schreibt. Der Aufsatz braucht eine spannende Überschrift. Dann habe ich eine kurze Einleitung, die das Thema interessant macht. Ja. Und dann einen Hauptteil mit dem Spannungsbogen. Und wenn der Spannungsbogen erreicht ist, geht es ganz schnell in den Schluss über und am Schluss wird am besten nochmal die Überschrift integriert. Also so haben wir Aufsatzschreiben geübt und das passt eigentlich auch auf die Dinge, die man mit den Kindern macht. Also für ein klassisches Angebot wäre das meiner Meinung nach der Weg der Durchführung.
Ja, weil Kinder sind eigentlich offen für im Grunde alles. Ja? Aber es kommt darauf an, wie man es ihnen beibringt, wie man es ihnen schmackhaft macht. Und wie gesagt, wenn mal was daneben geht, wenn sie unruhig sind, dann muss man sich erst mal selber fragen, was war mein Anteil daran, dass es nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und wo war der Spannungsbogen? Ja, wo war der Spannungsbogen? An welcher Stelle habe ich jetzt die noch verloren? Und was ist eigentlich deiner Meinung nach die größte Fähigkeit oder die wichtigste Fähigkeit einer Erzieherin?
Vielleicht Flexibilität. Ja, wahrscheinlich gibt es mehrere Sachen. Zum einen mal muss ich schon jemand sein, der weiß, was er will, weil das vermittelt die Kindersicherheit. Und wenn ich selber weiß, was ich will, dann kann ich auch mal Ausnahmen zulassen und auf Zeit rausgehen oder auch mal anders reagieren. Aber die Grundlinie muss wichtig sein oder muss von mir rauskommen. Und dann wirklich auch auf Kinder reagieren können. Manches Mal ist wichtig, ich lasse 5 einfach gerade sein und das andere Mal eben nicht. Und das muss ich kann nicht nach Prinzip schaffen und das Prinzip stur durchziehen.
Und das ist, was ich den Studierenden immer sage, dass ich das schade finde, dass sie keine praktische Lehrprobe haben, weil das ist überhaupt gar nicht negativ gemeint, sondern in der praktischen Lehrprobe lernt man einfach, dass das ein ganz schmaler Grat zwischen sehr gut und durchgefallen ist. Ja, also ich finde, der Grat ist so schmal. Ich weiß, ich musste in meiner praktischen Prüfung mit den Kindern experimentieren und Thema war Naturphänomene. Also bei mir ging es um die Dichte von Wasser und ein Teil war dann eben Eiswürfel und die Kinder hatten Eiswürfel und die Kinder fanden die Eiswürfel spannend, die wollten die Eiswürfel in die Hand nehmen und die Eiswürfel sollten nachher in einem Aquariumbecken schwimmen, also das mit klarem Wasser gefüllt war, ohne Fische, ja. Und die fingen an, die Eiswürfel zu schnipsen, ja, die so schnipsen zu lassen und das fanden die natürlich toll und das ist natürlich großartig, wenn man den Kindern diesen Freiraum lässt zu experimentieren, aber dann muss ich es auch wieder eingefangen kriegen, dass es nicht eskaliert.
Ja.
Und das ist das, was ich damit meine, zwischen sehr gut und durchgefallen. Das ist so ein schmaler Grat und den erfährt man eigentlich in der Lehrprobe ganz bewusst. Da muss man manchmal ein bisschen Schmerzensgeld nachher dafür zahlen, weil es dann vielleicht auch mal schief geht.
Ja.
Ja, und da können wir nur alle ermuntern, sich immer wieder auszuprobieren. Ja, und ohne Engagement und Herzblut wäre es es auch nicht.
Nee.
Ist es nicht zu schaffen. Und ich glaube, auf was ich vorher raus wollte, da hatten wir es auch schon davon, dass das Wichtige ja auch ist, dass man Bildungsprozesse erstmal erkennt. Ja.
Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht so arg viel auseinandergefuselt wird. Ich denke, wir merken so viel, aber ich würde das nicht in fünferlei Sätze fassen. Ich freue mich darüber, wenn ich merke, ein Kind kann was, es ist offener geworden, es geht aufrechter, es geht stabiler in seine, die Schritte sind viel standfester. Aber dass ich das jetzt in fünf verschiedene Schritte aufteilen würde, das würde ich gar nicht machen. Ich bemerke es und ich freue mich darüber. Ich denke, ja, jetzt ist das Kind da, hat jetzt was dazugelernt. Ja.
Und dann glaube ich, ist dann aber trotzdem noch mal dieses Kunststück zu sehen, ah ja, da hängt ein Kind gerade in so einer
Ja.
Schleife, und als Pädagogin dann zu erkennen, was braucht das Kind jetzt, um in den nächsten Entwicklungsschritt zu kommen, um aus dieser Schleife rauszukommen, ohne dem Kind den Erfolg des Lernens zu nehmen.
Ja.
Und das ist doch irgendwie so, glaube ich, die höchste Kunst der Erzieherin oder der pädagogischen
Sowas zu
Fachkraft.
sehen und dann auch Ideen zu haben, wie man dem Kind weiterhelfen kann, ja.
Ja, und dem Kind dann auch so zu helfen, ohne das komplett zu unterbrechen. Das ist ja dann auch die Schwierigkeit, ja, wenn du dich dann da einbringst wie ein Trampel,
Dann laufen sie weg.
ja, dann, und dann ist alles vorbei. Also dann
Ja.
hängt er auch nicht mehr in der Schleife, sondern dann ist das Kind nirgendwo mehr und hat komplettes Interesse verloren. Ja, da haben wir auch ganz kurz vorher schon drüber gesprochen. Wenn du so denkst, Kindheit früher und heute, hat sich deiner Meinung nach was verändert, viel verändert?
Also zu der Zeit, als ich selber Erzieherin geworden bin, bis heute, die Kinder sind vielleicht ein bisschen freier geworden. Aber ich weiß es nicht, ob sie deswegen mehr Lebensqualität haben. Weil du hast vorher gemeint, sie mussten angepasster sein. Vielleicht habe ich das inzwischen aus dem Rückblick gar nicht mehr so, aber wenn ich mal das ist so der Alltag vorstelle, wie ich damals den Kindergartenalltag gestaltet habe und wie er heute ist, ist der Unterschied nicht so arg groß. Die Kinder wurden von den Müttern gebracht, haben sie Garderobe ihre Sachen aufgehängt und sind dann in den Gruppenraum reinkommen und dann war Freispiel. Die Mütter sind gegangen, dann war es Freispiel. Und ich habe damals schon freies Vesper gehabt, da stand der runde Tisch im Eck und da durften auch die Kinder so lange sitzen, wie sie Lust hatten. Und ich habe damals schon gemerkt, es gab einige Kinder, die fast ein Vierteljahr lang an dem Tisch gesessen sind und haben von da aus beobachtet. Gerade die Neuen, die hatten ihren sicheren Bereich und haben von da aus das Gruppengeschehen beobachtet und sind dann so nach Weihnachten, sind sie dann auftaut und dann wussten sie auch, mit wem sie spielen wollen und was sie spielen wollen. Und das hat man die damals gelassen. Also da, ich habe freiwillig nie gemeinsames Vesper praktiziert. Habe ich nie.
Ja, das ist ja auch schon mal was Schönes und auch was Fortschrittliches zu sagen. Die Kinder sollen selber wissen, wann sie Hunger haben oder wann sie Durst
Ja,
haben, und dann wird eben
wir hatten halt
gefrühstückt.
auch damals eine Psychologielehrerin und die war sehr engagiert. Und da ging es zum Beispiel auch darum, bei ganz kleinen Kindern, bei den Säuglingen, diese 6 Stunden Zeit einzuhalten. Und hat sie gesagt, sie findet das fürchterlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden nachts um 3 Uhr geweckt und sollen eine Schnitzel essen. Das wollen Sie doch nicht. Aber unseren Säuglingen, unseren Kindern muten wir das zu. Und so war es dann auch. Sagt sie, es gibt nun mal Kinder, die frühstücken daheim nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und die dann warten zu lassen, bis man dann allgemein frühstückt, das ist einfach nicht in Ordnung. Wozu? Was gibt es da für einen Grund dafür? Gibt keinen.
Ja.
Oder dass sie in einer bestimmten Zeit fertig sein sollen mit dem freien Frühstück. Manche essen langsam, andere sind ganz schnell fertig, andere ist gar nicht wichtig.
Oder andere
Ja?
nutzen auch den Posten, um alles zu beobachten,
Ha
und fühlen
ja?
sich da sicher, weil sie das von zu Hause kennen. Also Frühstücken haben sie auch schon zu Hause gelernt, haben sie da schon mal gemacht, gibt ihnen Sicherheit und
Da,
können von
ja?
dort aus
Und es gibt
gucken.
überhaupt keinen Grund, das zu ändern. Ja, und
Ja.
dann halt Morgenkreis dann. Damals haben wir Stuhlkreis gesagt, aber der Inhalt war derselbe. Man hat dann ein Thema gehabt. Und da ich immer zu zweit gewesen bin, haben wir geguckt, je nachdem, was es war. Entweder ich habe es dann mit allen Kindern gemacht, so ein Liedeinführung, Fingerspiel kann man mit allen machen. Wenn es jetzt aber was Spezielleres gewesen ist, haben wir die Gruppe trennt. Dann hat die eine Kollegin die Ältere genommen, ist ins Nebenzimmer gegangen und hat dann, obwohl das Überthema war dasselbe, aber die Älteren haben halt einfach anspruchsvollere Sachen gemacht und die Jüngeren haben dann für ihr Alter entsprechend das bearbeitet dieses Thema dann.
Und das haben wir ja jetzt eigentlich aufgehoben durch unsere altershomogenen Gruppen. Ja. Wie geht's dir mit den altershomogenen Gruppen?
Sehr gut, ich würde nie wieder anders schaffen. Es ist das Beste, was einem passieren kann. Und ich habe es auch schon damals, nachdem wir es geändert hatten und auch die Jahre danach, habe ich immer wieder mal Möglichkeit gehabt, mit anderen Erziehern zu reden, habe das denen gesagt, die haben uns alle beneidet. Die würden das alles so furchtbar gern machen. Es hat sich aber nicht in jeder Einrichtung umsetzen lassen. Aber man wird sich selber gerechter und die Kinder auch.
Man kann einfach viel einfacher im Interessensfeld der Kinder liegen.
Ja.
Ja, oder auch die Kinder viel mehr einbinden in das, was man tut.
Ja, ja, und diese Gefahr, dass die einen überfordert sind und die anderen unterfordert, die ist einfach viel geringer.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, Waltraud, seit wann bist du bei uns? Seit 2011?
Ja.
Ja, ne? Das ist ja jetzt auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und du kamst, als wir gerade noch den Container auf der Straße stehen hatten.
Ja, deswegen.
Und auch noch zu einer Zeit, wo es noch Gruppenleitungen und Zweitkräfte gab.
Ja, ja. Das hat sich erst ein paar Jahre später geändert dann.
Ja, und das war dir ja auch immer aus berufspolitischer Sicht auch immer ein Anliegen.
Ich fand es auch nicht in Ordnung, man war ja auch bei der einen Kollegin so, da hat man eine Ausbildung, eine Erzieherinnen-Ausbildung und dann sagt der Träger, ja wunderbar, ihre ganze Erfahrung, ihr könnt, nehmen wir mal mit, aber wir bezahlen sie weniger, wenn sie weniger Ausbildung hätten. Das fand ich nicht in Ordnung.
Ich bin auch sehr froh, dass sich das verändert hat und dass es gleicher geworden ist dadurch einfach und dass sich dadurch auch eine Selbstverständlichkeit hoffentlich in allen Einrichtungen etabliert hat, dass jeder die gleichen Aufgaben auch zu erfüllen hat. Also dass eine Gruppenleitung hatte ja früher auch immer die Aufgabe, einen Teil für die Allgemeinheit noch mit zu tun. Und so ist es jetzt eben auch bei den 100% Kräften. Und dafür gibt es ja auch Zeit oder wir haben ja auch 30 Stunden, die 100% Kräfte bei uns haben auch 30 Stunden am Kind und 9,5 Stunden vor Nachbereitungszeit. Da war der Landesverband ja, der katholische, schon immer sehr großzügig und hat sich dafür eingesetzt, dass es gute Rahmenbedingungen gibt. Und wir nutzen das ja viel für Gespräche und Gremien. Das gab es, glaube ich, in der Form früher auch noch nicht so intensiv.
Gar nicht. Also der Kindergarten da in Sersheim, wo ich angefangen habe, ist ein zweigruppiger Kindergarten und wir waren zu viert vormittags in jeder Gruppe zwei Kolleginnen. Teamsitzung war dann die andere Kollegin und ich, wir waren zu zweit, ja.
Ja, und ihr habt dann überlegt, welche Jahresprojekte oder welche Großprojekte man jetzt quasi, welche Themen man mit den Kindern bearbeiten könnte, dass es ungefähr in den beiden Gruppen gleich war?
Nee. Da hat jede selber ihr Sach gemacht. Das waren tatsächlich mehr so die übergeordneten Sachen. Gerade bei den Neuaufnahmen, wer nimmt jetzt welche Kinder? Und ach, ich weiß gar nicht, was wir sonst so im Einzelnen besprochen haben. Die Themen in den Gruppen waren unterschiedlich. Mhm. Das Sommerfest hat man gemeinsam gemacht, Weihnachten hat man gemeinsam gemacht. Aber was halt nicht stattgefunden hat, das war der Austausch über die Kinder. Da war ich dann schon ziemlich allein gelassen.
Dass man mal guckt, wie empfindest du das gerade oder wie siehst du das und wo siehst du Schwierigkeiten?
Ja.
Ja, und eine konkrete Fallbesprechung mal zu machen.
Ja, und ich habe wohl während der Ausbildung gelernt, das hat unsere Lehrerin immer drauf, ein Kind, das Schwierigkeiten macht, hat Schwierigkeiten. Und man soll von dieser Sicht aus mal an solche Kinder drangehen, die einen nerven. Aber das war nicht allgemein durchgängige Denkweise. Und oft waren dann halt andere in dieser negativen Schiene so arg behaftet. Und wenn man dann ein Kind verteidigen wollte, ist man ziemlich allein da gestanden.
Und jetzt erzähl mir doch nochmal ganz kurz, was macht für dich unseren Kindergarten aus? Was ist aus deiner Sicht das Besondere an unserer Einrichtung?
Ach, das sind eigentlich viele Sachen. Zum einen nochmal dieses altershomogene Arbeiten und der Austausch untereinander. Über die Kinder. Gerade durch diese offenen Gruppen. Ich meine, es ist für mich ein bisschen ein Nachteil. Ich kann vieles nicht mitkriegen, was die Kinder aus meiner Gruppe machen, weil ich halt nur in einem Bereich bin. Aber dadurch, dass ganz viele Kolleginnen Kinder erleben oder die Kinder erleben, kriege ich ein viel umfassenderes Bild von den Kindern aus meiner Gruppe, als wenn ich nur in meinem eigenen Denken immer drin rumdrehe. Und was ich jetzt auch mitgekriegt habe, also es gibt wohl so, wir machen das mit den Bezugserzieherinnen wirklich konkret. Ich habe auch schon in einem anderen Kindergarten geschafft, da wurde das nicht so gehandhabt und das war ungut. Es war bei der Eingewöhnung für das Kind ungut und es war auch für mich als Erzieherin ungut, weil jede von meinen Kolleginnen daran rumzerrt und zogen hat. Das war überhaupt keine durchgängige Linie.
Das heißt, jeder hat sich für das Kind zuständig gefühlt. Und
ja, und zum Teil dem widersprochen, was die andere gesagt hat.
Ja, und keiner hat sich wirklich zuständig gefühlt auf der anderen Seite. Ja, wenn viele zuständig sind, ist er dann auch wieder irgendwann keiner mehr zuständig.
Und das ist das, was bei uns, also wenn jemand in der Eingewöhnung ist, dann ist für alle anderen klar, diejenige ist jetzt nur für dieses Kind hauptsächlich da und die trifft auch die Entscheidungen und die sagt ja oder nein und sonst macht es keiner. Und dadurch gibt es eine klarere Linie auch für die Kinder, die wissen dann, woran sie sind und die Eltern ebenfalls, weil die möchten nicht heute A hören und morgen B.
Ja, es verunsichert einfach.
Ja.
Ja, und das ist ja überflüssig, da hast du recht. Das gibt nicht nur den Kindern, sondern auch den Familien unglaublich viel Sicherheit, wenn sie wissen, ah, das ist mein Ansprechpartner, mit der erkläre ich das. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir nicht gegenseitig ausgespielt werden können, weil wir schicken sie ja dann einfach zur Bezugserzieherin auch zurück.
Wobei das ja nicht heißt, dass die Eltern nur mit der Bezugserzieherin reden dürfen. Aber es ist für jeden klar, wenn jetzt irgendwas zu besprechen ist oder wenn die Eltern Anliegen haben, dann bin nicht ich diejenige, die die erste Antwort gibt, sondern die Bezugserzieherin. Und dadurch ist es viel einfacher, so zu arbeiten. Es ist natürlich jetzt gerade drüben im Altbau, wenn die jetzt so viele Eingewöhnungen haben, ist belastend für die anderen Kolleginnen. Da haben die schon ganz schön was zu tun. Das muss man schon so sehen.
Das ist schon
aber letztendlich, letztendlich zahlt sich's aus, das, was man da investiert. Ja. Die Nerven.
Ja, und es geht ja einfach über die Beziehungsarbeit. Die Beziehungsarbeit ist so wichtig und das ist unser Grundstein, den wir legen. Und da kann ich vielleicht noch kurz erzählen, wie ich vor 17 Jahren gewesen, weil mein Kind kam ja erst mit 3, meinen ältesten Sohn eingewöhnt habe. Da bin ich mit dem Maxi Cosi, mit meinem zweiten Kind und meinem Kindergartenkind an der Hand in den Kindergarten gekommen. Da machte mir die Erzieherin die Tür auf und sagte, wer sind Sie nochmal und wie heißt Ihr Kind? Ah ja, hier ist seine Garderobe, da kann er seine Sachen hinhängen und hier bleibt er jetzt und Sie können jetzt gehen.
Nicht ganz so, aber die Eingewöhnung war schon fürchterlich damals.
Und vor allem, wenn man sein erstes Kind abgibt, hat es ja auch ein bisschen was mit dem Schmerz zu tun.
Ja.
Und man ist ja dann unsicher auch immer wieder als Mutter oder als Elternteil. Mache ich das richtig, was ich gerade mache? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?
Also das habe ich noch mitgekriegt. Das hat sich so nach und nach, haben wir es dann damals auch durchgesetzt. Also wie gesagt, im ersten Jahr, da kamen sie alle am gleichen Tag. Und dann ist dann später noch im November diese grauenvolle Geschichte passiert. Unser Kindergarten war noch nicht voll und es war klar, dass alle Kinder aus dem Einzugsgebiet dann auch in diesen Kindergarten gehen. Und jetzt sind aber aus einem anderen Kindergarten, sind alle Kinder dann zu uns rüberkommen, obwohl sie zum Teil schon seit 3 Jahren in den anderen Kindergarten gingen und die Kranken das letzte halbe Jahr bei uns verbracht haben. Und es gab, die waren bis Freitag in ihrem ursprünglichen Kindergarten und haben am Montag bei uns angefangen. Die haben noch nie das Gebäude von ihnen gesehen gehabt. Die haben mich nicht gekannt und ich habe die Kinder nicht gekannt. Also sowas von unpädagogisch. Es ist unglaublich, dass man sowas geschafft hat, was man den Kindern auch zugemutet hat. Die hat man aus ihrer Gruppe rausgerissen und jetzt gehört ihr da dazu und da fühlt euch jetzt wohl.
Und für ein halbes Jahr.
Ja, das letzte halbe Jahr.
Ja. Würde man, glaube ich, heute in der Form gar nicht mehr so machen.
Gut, der andere Kindergarten war ziemlich überlastet. Die waren froh, dass sie dann Platz gekriegt haben für andere Kinder wieder. Mhm. Aber ich denke, heute wird man irgendwie eine andere Lösung suchen. Also zumindest würden wir Erzieherinnen uns dagegen wehren. Ob wir was ausrichten würden, wäre wieder die andere Frage. Aber sowas macht man nicht.
Und uns dann überlegen, wie könnten wir den Übergang gestalten. Ja, das wäre ja dann auch nochmal eine
Möglichkeit. Dass man wenigstens die Kinder mal in die neue Einrichtung angucken lässt. Oder auch, dass die Erzieherin dorthin geht und sagt, guck mal, ich bin diejenige, zu mir kommt ihr dann. War nix.
Oder ein Tag dabei ist eine Person, die die anderen auch noch kennen oder so.
Ja.
Ja.
War gar nichts. Es war furchtbar. Es war bloß nur schlimm. Und dann haben wir so nach und nach beim Träger durchgesetzt, dass nach den Sommerferien die ersten 2 Tage nur die quasi Alten kommen dürfen und die Neuaufnahmen dann die letzten 3 Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann haben wir das so nach und nach, haben wir das dann wirklich auf der ganzen September ausdehnen können. Allerdings mussten im September alle Kinder aufgenommen werden mit dem Argument, die Eltern zahlen den ganzen Monat ja auch. Und dann konnte man also gerade noch 2 Wochen zumuten, wo sie zahlen müssen, aber die Kinder nicht kommen dürften, aber mehr nicht. Aber es hat sich doch dann ein bisschen entspannt, als wenn dann 10 oder 12 Kinder auf einmal gleichzeitig kommen.
Ja, das stimmt. Und sag mal, auf wie viele Berufsjahre guckst du jetzt zurück?
20? 20? 25 müsste es sein. Ich müsste selber nachrechnen, ich weiß es nicht. Ja, so 25 sind es ungefähr.
Das heißt, mit der Unterbrechung von deinen Elternzeiten?
Ja.
Ja, da so zurück. Und im Sommer gehst du ja in Ruhestand. Im Sommer darfst du in deinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Und sag mal, wie würdest du dir das letzte halbe Jahr vorstellen, dass es für dich ein gutes und ein schönes halbes Jahr wird?
Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich möchte keinen Lockdown mehr. Ich möchte wirklich bis zum letzten Tag mit den Kindern zusammen sein können. Weil ich habe die Gruppe von Anfang an gehabt. Ich schreibe gerade die Abschiedsbriefe. Manche sind seit 4 Jahren jetzt schon da. Die habe ich als Zweijährige gekriegt, wenn man da in die Ordner guckt. Das sind so richtige Babygesichter noch. Die Beine haben noch nicht einmal bis zum Boden untergereicht. Die Hände sind Patschhändle. Und die möchte ich einfach so lange mit denen zusammen sein, wie es geht, und sie dann in Schule entlassen.
Und das Besondere war ja auch, Waltraud, bei dir, dass von Lockdown 1 für dich schon auch immer klar war, du arbeitest. Du hast es nie in Frage gestellt, ob du am Kind arbeitest oder nicht.
Ja, ich bin kein Schreibtischtyp. Sonst hätte ich mir einen anderen Beruf rausgesucht. Das heißt, ich habe man ja gar nicht rausgesucht, der wurde für mich.
Es wurde erwählt von deinen Eltern?
Nein, nicht einmal. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls kam meine Mutter eines Tages heim, wir waren beim Bäcker, und dann sagt sie, die Bäckersfrau hat zu meiner Mutter gesagt, eure Waltraud wäre doch die richtige Kindergärtnerin. So schön, wie die mit Kindern umgehen kann. Ich muss da vorher irgendwo Babysitter gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr, warum. Ich war damals 12 und dann stand es für mich fest. Ich habe mir nie einen anderen Beruf überlegt.
Und im Rückblick kannst du sagen, es war die richtige Wahl?
Ja, ich kann mein Leben nicht noch einmal leben. Ich kann nicht sagen, ich suche mir jetzt einen anderen Beruf und vergleiche es dann mit dem, wofür ich mich entschieden habe. Aber ich habe mich nie unwohl gefühlt oder dass ich dachte, Mensch, ins Kinder, den Beruf kannst du aber nicht bis zum dein Lebensende machen. Doch.
Also ich habe dich immer als leidenschaftliche Erzieherin erlebt. Sind ja jetzt dann doch auch 10 Jahre, ja, die wir zusammen diesen Weg bestritten haben. Kann ich nicht sagen, dass das nicht dein Beruf gewesen wäre.
Ja, irgendwie hat die Bäckersfrau damals einen Blick dafür gehabt.
Ja, und dann wünsche ich dir auch, dass dein letztes halbes Jahr mit vielen schönen Momenten mit den Kindern verbunden sein kann und dass auch danach du einfach immer wieder noch gerne zurückguckst an deine Kindergartenzeit.
Ja, ich glaube, ich werde es schon vermissen. Ich werde es schon vermissen. Weil vor allem Kindergärten haben für mich, ich kann heute noch nicht an einem Kindergarten vorbeilaufen, ohne dass ich so Augen kriege. Und ich würde immer ganz gerne reingehen. Kindergärten haben ein bestimmtes Flair, eine Atmosphäre. Und da fühle ich mich wohl.
Das passt ja wieder zu uns. Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich.
Ach Gott, ja.
Schön, dass du so lange hier bei uns und als Teil des Teams warst. Vielen Dank für den heutigen Podcast. Vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Wiedereinschalten. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss!